Der Besenwagen verlässt die Pflastersteine. Wenn das Frühjahr ein Crescendo der klassischen Rennen ist, dann ist Paris-Roubaix der Mount Everest der Kulminationspunkte. Und dieses Jahr war der Höhepunkt irgendwie nochmal ein bisschen höher. Radsportfans waren so glücklich, es wurde schon drüber spekuliert, ob das Rennen sogar eine emotionale Entschädigung für die zuletzt nervenzehrende weltpolitische Lage sei. Beseelt von den Eindrücken des Wochenendes schwelgt deine Besenwagenbesatzung in den Erinnerungen an ein weiteres monumentales Roubaix und muss sich erstmal wieder beruhigen, bevor es in die Ardennen geht. Erstmal danke fürs Einsteigen. Mein Name ist Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauf.
Ich will immer am Ende sagen, wir sind der Besenwagen, aber das ja. Ist ja klar.
Ich glaube, das haben die Leute schon Macht's mitbekommen.
Mach so ab, meinst du? Einfach, Paul.
Welcome to Besenwagen.
Ja.
Feedback letzte Folge, haben wir irgendwas gekriegt?
Ich checke ja unseren Mail-Eingang nicht mehr. Von daher.
Wieso nicht? Du musst das machen.
Nee, ich
doch, wir haben sogar viel Feedback bekommen.
Ja?
Ja. Ja, aber ich habe es noch nicht alles gucken, gelesen.
Was passiert ist? Was haben wir gemacht letzte Folge?
Nur Scheiße wahrscheinlich.
Dünn. Zwischendrin, also es war ja, ich habe ja heute Besenwagen gehört, ne?
Warum?
Besenwagen Farm.
Ah.
Ich habe komplett, habt ihr bestimmt nicht gemacht, weil ihr hört ja nicht unseren Podcast. Kommen wir ja vielleicht noch kurz zu, aber das muss man sich auf jeden Fall anhören. Also ich bin extrem froh, dass wir das gestartet haben und in der Besetzung, in der wir das gestartet haben. Es war natürlich ein Glücksgriff, ein Interview mit der Siegerin von Paris-Roubaix zu vereinbaren, bevor sie das Rennen gewonnen hat und die dann auch wirklich sich noch die Zeit nimmt am Tag darauf. Besser hätte es nicht laufen können für uns alle, denn hört euch das an, es ist wirklich geil und nochmal Kompliment an Tanja, die hat das Interview alleine gemacht und es ist wirklich großartig, es ist wirklich geil. Danke dahin, reinhören, super viele Insights, wer wissen will, wie viel Gramm Kohlehydrate pro Stunde und so weiter, alles drin.
Auch noch ein paar Informationen mehr.
Auch noch ein paar Informationen mehr, auch wie es ihr ging und wie sie sich fühlt danach und so weiter. Ein neuer Star am deutschen Radsporthimmel ist schon vor längerem geboren worden. Aber taucht dieses Jahr auf jeden Fall
auf. So lange ist das ja noch gar nicht her. Ist ja noch
Franzi jung. Koch. Ja, wie alt ist sie? 25?
24 ist, glaube ich.
24.
Ja. Oder?
Ja,
ich glaube 25. Ja, aber Andi, du bist das Management, du musst das so wissen.
Ja, ja, Andi, stimmt. Beim Fernsehen auch.
Wird 26 schon. Die Zeit verfliegt.
Schon vor allen Dingen. Alte Frau.
Wer Roubaix der Frauen geguckt hat, konnte Andi und Ken frohlockend beim Franzi begrüßen, kurz im TV begutachten. Ich habe es abfotografiert.
Habt ihr jetzt eigentlich irgendwann auch schon so eine Collage? Irgendwie mal für euch so selber für eigenen Gebrauch, wo ihr dann immer im Hintergrund auftaucht, wenn welche große Siege gefeiert werden.
Im Hintergrund.
Nee. So oft
gibt's ja schon einige.
Hat es
ne?
bis jetzt noch nicht gelohnt, so oft gewinnen wir ja nicht. Vielleicht schon. Jetzt demnächst. Demnächst jetzt,
Es geht schon.
Wenn Franzi so weitermacht, dann können wir bald nur eine mit Franzi Koch machen. Mit Siegen von Franzi Koch.
Wäre ihr zu wünschen.
Ja, ein bisschen privaten Scheiß. Paul hat mich auf jeden Fall vor eine lustige Herausforderung gestellt gestern.
Ja, habe ich eine Absicht gemacht. Mal gucken, wie deine Skills so sind. Deine Einbrecher-Skills. Aber es ist gut zu wissen, dass ich jetzt jemanden in Düsseldorf habe, den ich anrufen kann, wenn ich mich ausgesperrt habe und der weiß, wie man in die Wohnung reinkommt.
Echt? Also, ich mache ja jetzt im Zuge meiner Tätigkeit bei Rose mache ich immer mal ein bisschen so Kurierfahrten auch. Also wenn ich im Büro bin, so einmal die Woche, nehme ich dann irgendwelches Material für Paul, Domi Bauer, Sven Thurau, alle, die halt so in der Region wohnen mit. Dann muss das nicht geschickt werden. Und dann holen die das immer bei mir ab. Und das ist immer so, die kommen einfach, die klingeln bei mir und dann händige ich das aus. Und das wollte ich bei Paul gestern auch machen. Und mein Auto stand direkt vor der Haustür, also so Wohnungstür, Luftlinie 12 Meter. Paul kommt, steht bei mir an der Wohnungstür. Ich hole das schnell, gehe raus aus dem Auto. Paul hat sich umgedreht und die Tür zugemacht.
Aber ich muss sagen, Basti ist mit einer Selbstverständlichkeit nach draußen gegangen, dass ich davon ausgegangen bin, dass er schon Schlüssel dabei haben wird.
Und ja, ich bin so ein amerikanischer Typ, so ich lasse immer einfach die Tür offen.
Ja.
Wenn ich irgendwie.
Amerikanischer Typ.
Aber ja, da ist doch nie abgeschlossen und immer so die Tür offen, oder?
Und das Witzige ist, er hatte eine Papiertüte voller Trinkflaschen mit dabei. Aus irgendwelchen Gründen ist er mit der Papiertüte voller Trinkflaschen rausgegangen,
ja, das die nachher auch sehr hilfreich wurde. Ich kriege ziemlich viele Trinkflaschen so im Laufe meines Alltags geschenkt. Deswegen werden die öfter ein bisschen ein Wegwerfartikel. Ne? Benutze ein paar Mal, so Spülmaschine macht die ja nicht so richtig sauber. Also schmeiße ich da öfters mal eine Tüte voll weg in die gelbe Tonne. Und das hat sich noch als ein Vorteil herausgestellt. Also, ich habe Paul erstmal weggeschickt, weil Wilma hat Spanischkurs gemacht und ich wusste, die ist spätestens in 2 Stunden wieder da. Also, worst case scenario wäre 2 Stunden auf der Treppe sitzen oder mit dem Auto zu McDonald's fahren und ein Eis essen, weil Autoschlüssel hatte ich. Oder einer von unseren Nachbarn hat manchmal noch einen Schlüssel, war aber nicht der Fall. Also erstmal beim Nachbarn geklingelt, der hatte keinen Schlüssel. Dann habe ich so ein bisschen rumüberlegt. Ich finde gut, auch
manchmal hat er einen Schlüssel.
Ja, wir haben schon mal da einen Schlüssel deponiert, aber dann haben wir den irgendwie doch wieder gebraucht und dann haben wir ihn nicht mehr ausgehändigt. So ist die Sache gelaufen. Ja, und dann habe ich mich daran erinnert, heute kurz mit dem geschrieben, mit einem Studienkollegen vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, habe ich schon mal dessen Tür aufgebrochen. Als wir da, wo wir halt studiert haben. Und dann dachte ich mir so, ich weiß noch, wie das war und die Tür ist ja jetzt nur ins Schloss gefallen. Also sie ist nicht verschlossen. Und habe meinen Nachbarn nach dem Messer gefragt, habe die Fahrradflaschen wieder aus der Mülltonne rausgeholt und habe da dann so einen Streifen rausgeschnitten, so einen leicht biegsamen Plastikstreifen und habe dann da, es hat aber wirklich 40 Minuten gedauert. 40 Minuten an der Tür rumgedoktert und dann war sie auf. Und
kurz danach ist Wilma nach Hause gekommen.
Naja, es hat schon noch eine Stunde oder anderthalb gedauert. Also. Aber ich hatte nichts Besseres zu tun und es war dann auch lustig.
Also man kann jetzt mit so einem Bidon quasi eine Tür aufmachen, ja?
Schreibt mir für Tipps.
Das wusste ich noch nicht.
Ja, ja nochmal sorry, aber...
Ah ja. Es war nicht so schlimm, wie gesagt. Sonst hätte ich noch eine Stunde warten müssen, aber ich hatte was zu tun und es war lustig. Ja, was ist sonst noch so passiert? Bei euch so?
Oh, du, ich bin jetzt, glaube ich, mal ein paar Wochenenden wieder zu Hause. Die letzten Wochenenden war ich ja immer
in Frankreich. Du hast jetzt Urlaub bis 1. August.
Ich habe jetzt bis 1. August Urlaub, genau. Nee, ich war in Roubaix am Wochenende. Natürlich. Also beziehungsweise war ich in Compiègne und in Roubaix. Compiègne ist ja der Ort, aus dem das Männerrennen zumindest startet. Und ist ganz schön. Also erwartet man nicht unbedingt. Aber ja, schöner Ort zum Teil.
Wollen wir... Nee, machen wir später, ne? Weil ich wollte euch nach einer Meinung fragen, aber dann frage ich die später.
Okay. Merkt die Frage, schreibt sie auf.
Wenn wir dezidiert über Roubaix sprechen. Ja, ich schreibe es mir lieber aus, sonst vergesse ich es wirklich. Ja.
Warten wir noch kurz. Es gibt noch so ein paar Gossip-Themen hier. Weiß ich gar nicht. Benji Nasen, ist das ein Thema wert?
Ja, der muss, glaube ich, ein bisschen...
Andi mag den auf jeden Fall.
Muss ein bisschen Kontext liefern, um warum UCI einen Brief an ihn schreibt.
Es geht halt um Fahrrad-Radsport-Podcasts grundsätzlich. Deswegen ist das ein Thema für uns, weil sind wir auch. Es gibt einen relativ bekannten in Belgien, der heißt Lantern Rouge.
Das ist doch schon mal falsch. Das ist doch gar kein belgischer Podcast.
Echt nicht?
Das ist einfach ein englischsprachiger Radsport-Podcast, oder?
Aber der ist lokal verankert in Belgien, oder?
Benji Nasen ist in Belgien, aber der Co-Host ist doch in Australien, oder?
Und Benji Nasen, der lebt doch in UK, oder nicht sogar? Wegen seiner Frau irgendwas?
Boah, so, also naja, ich bin überhaupt nicht drin, egal. Sorry für Missinformationen, aber das Grobe habt ihr verstanden. Dieser Benji Nasen, der eckt auf jeden Fall stabil immer mal wieder irgendwo an. Ist ja auch nicht schlimm, so als Podcaster kann man ja auch machen. Hat schon diverse Fäden mit Johann Brunel ausgefochten. Das, also ich höre diesen Podcast nicht, aber ich höre den von Johann Brunel. Da wird er auch immer wieder negativ erwähnt. Und Andi hat ihn auf jeden Fall auch gefressen. Und wer ihn noch gefressen hat, ist die UCI. Denn irgendwie gab es jetzt eine Headline, die UCI würde ihn bedrohen mit einem Brief. Der wurde veröffentlicht von Benji Nasen selbst, allerdings mit geschwärztem Autor. Ich habe mir diese drei Seiten durchgelesen und dachte so, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so bedrohlich. Es wird in relativ, ja, freundlich, sagen wir, förmlicher Sprache darauf hingewiesen, dass man andere Leute nicht so beleidigen sollte, dass es irgendwie strafrechtlich relevant wäre. Es werden keine konkreten Beispiele genannt.
Okay.
Es wird einfach nur gesagt, so, es ist beleidigende Sprache, persönlich beleidigende Sprache, und in der Schweiz wäre das schon bereits ein Straftatbestand, und sie würden sich freuen, wenn das. Sie nehmen Kritik gerne an, die soll sich bitte dann aber auch persönlich an sie richten oder eben ja konstruktive Kritik sein, und würden sich freuen, wenn keine Beleidigungen mehr kommen. Sonst müssten sie ein Strafverfahren eröffnen.
Okay, das heißt, dass er durchweg UCI Leute am Beleidigen ist in seinem Podcast.
Das ist die Quintessenz aus diesem Brief.
Geht es da überhaupt um den Podcast oder geht es um seinen Twitter-Account?
Das kann ich nicht sagen, ehrlich gesagt.
Aber das ist ja schon mal interessant. Also ich glaube, bis sich so eine Behörde, wer auch immer, dazu bewegt, sowas zu schreiben, muss es auf jeden Fall so sein, dass es unangenehm ist, oder? Von den Beleidigungen. Also, ich glaube, ein, zwei Mal sagen.
In diesem Brief besagt es ja, dass die Aussagen strafrechtlich verfolgbar wären. Also, ich weiß nicht, worum es geht. Ich muss auch sagen, dass der aus meiner Welt einfach verschwunden ist, seit ich Twitter gelöscht habe. Wie geht's eigentlich der Twitter-Bubble? Lebt die noch? Ich hoffe, es geht denen allen gut.
Da ich war ich immer kurz nicht, leider
aktiv.
Heißt das eigentlich die X-Bubble? Bubble X?
Ist mir scheißegal.
Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Die sind auch alle geflohen von da.
Richtig so. Und ich kenne den Typen ja nicht persönlich, aber ich finde es einfach immer scheiße, wenn man nur um Reichweite zu generieren will, irgendwelche polarisierenden Takes, Tweets, Xs, wie auch immer man das heute nennt, raushaut. Und ja, das öfter einfach darauf abgezielt war, damit einfach, Kommentare zu sammeln, Reichweite zu generieren, und das dann aber auch von vielen, ne, wurden diese Leute ja auch dann als sehr kompetent wahrgenommen, weil die eben so viel Reichweite haben, aber oftmals war es dann eben auch nur Bullshit, und dann braucht man nicht mit so einem veröffentlichten Briefchen rumzuheulen. Wenn man Scheiße baut, dann baut man halt Scheiße, ne? Gut. Also wie gesagt, ich hätte davon jetzt auch nichts mitbekommen, hätte es nicht aufgeschrieben, weil existiert von einfach jetzt nicht mehr in meiner Welt. Ist auch gut, ne? Hat Vorteile, wenn man sich da löscht.
Von wem man lieber kontaktiert wird, vielleicht, ich kann es aber auch nicht mit Sicherheit sagen, ist Emmanuel Macron, wenn man Franzose ist. Wobei eher Leute in Deutschland, wenn sie von Friedrich Merz kontaktiert werden, vielleicht auch nicht unbedingt erfreut sind. Kommt immer drauf an.
Basti, würdest du dich freuen, wenn er dich anruft und dir gratuliert zu einer herausragenden Leistung als Rose-Vertreter?
Friedrich Merz?
Ja.
Ich würde mich grundsätzlich eher nicht freuen, ey.
Also, der würde Basti auch bei seinem Lifestyle-Teilzeitjob, den er da macht, nicht gratulieren können, oder?
Nee, stimmt, weil Basti arbeitet nicht ausreichend.
Richtig, ja. Genau, stimmt. Ja. Lifestyle-Teilzeit ist echt, ja.
Stimmt, ne?
Ja, du, wenn die Resultate stimmen, ne?
Du, der Lifestyle gehört ja zum Job dazu.
Aber ich könnte mehr arbeiten.
Tag hat 24 Stunden, ne?
Ja, da gehen die Meinungen bei Rose aber auch auseinander, so was die.
Ob der Tag 24 Stunden hat?
Nee.
Oder ob du mehr arbeiten könntest.
Was die Beliebtheit von Friedrich Merz angeht.
Ach, ja, okay, so. Gut.
Wir haben definitiv auch Fans.
Ja, aber da brauchen wir nicht.
Nee, da brauchen wir nicht weiter reingehen. Emmanuel Macron soll Paul Sexas angerufen haben und ihm ans Herz gelegt haben, bei Decathlon zu bleiben. Ob das stimmt, kann ich auch nicht sagen. Aber
Lobbyarbeit. Also ich frage mich, wie das läuft, ne? Also Na klar, Decathlon, große Firma, die werden schon Kontakte haben, relativ direkte Kontakte irgendwie Fall. Zum Präsidenten. Ja. Aber wie läuft das dann? Gibt dann der Teammanager die Nummer von Sexus einfach an Macron und der Macron ruft dann einfach...
Ja, aber das wird schon von Macron irgendwie selber ausgehen,
denke ich mal. Ganz ehrlich, oder? Macron ruft einfach beim Geheimdienst an, oder? Sagt, hey, ich will den Paul mal anrufen, gib mir mal die Nummer.
Der braucht gar nicht Geheimdienst, der hat einfach so eine Stelle, wo er anruft, wenn er eine Nummer braucht und die kriegt er dann
Auskunft, keine Ahnung, vielleicht, ey, da bin ich noch nie drauf gekommen.
Telefonbuch.
Vielleicht geht das ja noch.
Du musst gar nicht mehr Instagram benutzen, Andi.
Ja, einfach bei der Auskunft anrufen, ob sie mich mal mit Paul Sexus, den würde ich nämlich auch mal anrufen am liebsten, aber...
Und dann, also was würdest du ihm dann sagen? Dass er
euch kommt, zu euch kommt als Management? Dann sagen, ich kann nicht so gut Französisch, aber vielleicht können wir uns auf Englisch unterhalten. Nee, ich würde mich ja auch freuen.
Gibt es nicht schon so simultan Übersetzungsprogramme?
Stimmt, das kommt bald, ne? Brauche ich gar keine, kann ich meinen Spanischkurs wieder absagen.
Du machst auch einen Spanischkurs?
Ja. Oder habe ich zumindest vor. Mal ein bisschen auffrischen wieder, mein Spanisch.
Ja, ich habe auch seit, aber, ich hab auch seit 15 Jahren vor, Französisch zu lernen. Ja.
Du, keine Ahnung. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, Paul Sexus weiß ja bei Decathlon, funktioniert dann ganz gut, ne? Also,
ey, aber da trotzdem... Team,
der einzige Punkt, die haben halt auch noch nie eine Tour gewonnen, ne? Und so andere Teams haben ja, da fährt dann so der Bus vorne vorbei, wenn du so da stehst und dann sind da so 7 oder 8 gelbe Trikots, ich weiß gar nicht, kleben dann da dran. Und wenn so ein Team dann halt dir einen Plan vorlegt, ist vielleicht verlockend. Ich weiß es nicht.
Aber da, gut, irgendwann muss man ja mal anfangen, ne? Also, irgendwann, ne? Musst du ja mal als erstes mal die Tour gewinnen als Team. Aber jetzt trotzdem eine Anfrage. Es gab ja das Gerücht, was sie ja schon wieder dementiert haben, dass das Team in die Schweiz geht aufgrund von Steuern. Hatten wir es letzte Woche? Nee. Haben wir letzte Woche nicht besprochen, ne?
Glaube ich. Welches Team?
Decathlon. Es gab ganz kurzes Gerücht und Decathlon-CEO, glaube ich sogar selber, hat das dann aber auch schon, oder irgendeiner da hat auf jeden Fall das gesagt, dass das nicht stimmt. Aber wenn wir das in die Schweiz gehen, wollen sie da geringere Lohnnebenkosten haben, weil in Frankreich sind die Lohnnebenkosten ja so extrem hoch. Das heißt, selbst wenn die ja ihr Budget riesenmäßig aufblasen, aber angenommen, die Zahlen nehmen 5 Millionen, dann sind das reell, Andi, glaube ich, 40% nochmal oder sowas, ne? Und top im Vergleich jetzt zu Teil anderen Teams, also konkurrierenden Teams. Stimmt das? Ist so, oder? Ist um die 40%,
ne? Du fragst mich jetzt, wie viel das ist. Das ist jetzt auch nicht mein
Kosten bei Millionengehältern sind doch nicht die gleichen wie bei.
Doch, das ist. Also doch, in Frankreich ist ein Fahrer ungefähr 30%, meine ich, teurer für ein französisches Team.
Ja, aber doch nicht, wenn der.
Doch,
ja, doch, der doch.
Liga. Doch, doch, das ist egal.
Die hatten das ja mal nicht, ne?
Ja, aber Basti, das ist doch in Deutschland auch so. Du zahlst ja in Deutschland auch Lohnnebenkosten. Selbst wenn du als CEO ein paar Millionen verdienst, hast du trotzdem Lohnnebenkosten.
Ja, aber du hast ja zum Beispiel bei der Rente eine Bemessungsgrenze.
Nee, aber das ist auf jeden Fall so. Die haben da auch mal irgendwie in den vergangenen Jahren irgendwann mal die Gesetze geändert. Da wäre natürlich jetzt gut zu wissen, wie sie genau geändert worden sind, aber sendet wir sind wieder bestens vorbereitet.
Dazu ein.
Vielleicht kann ich das auch bis zur nächsten Folge mal selbst recherchieren.
Habt ihr keinen Fahrer, der im französischen Team irgendwie so einen dicken Vertrag hat?
Doch, aber das sind dann eben keine
aber Franzosen. Aber keinen dicken Vertrag.
Hör mal. Aber es kann auch so ablaufen, dass so ein Team zum Beispiel noch einen Zweit sitzt oder wie auch immer, irgendwie eine Firma in einem anderen Land hat, aus der diese Fahrer dann bezahlt werden zum Beispiel.
So wie unser deutsches
Pendant. Ich glaube, das ist wirklich ganz viel Halbwissen, aber ich glaube, das ist in Frankreich auch wiederum nicht so einfach.
Ja, da gibt es,
weil das Pendant, von dem du zum Beispiel redest, Basti, da sind die ja selbstständig. Und in Frankreich bist du angestellt. Genauso wie in Spanien musst du angestellt sein.
Ja, aber dann sagt ja Andi, hätten die eine Firma in einem anderen Land, so wie
genau,
es
ich
ja
glaube,
bei
es geht
unserem
nicht
deutschen
so
Fondant ist. Geht, glaube, ist es ja die Trägerfirma in Österreich.
Ich glaube, daher kommen jedenfalls die Gerüchte, dass dieses Team den Sitz ändert, weil die, glaube ich, sich da gerade so probieren, ein bisschen besser aufzustellen, damit eben solche, dass manche Fahrer einfach nicht so teuer werden.
Dass sie Paul Sexus halten können.
Ich glaube, bei dem ist es dann auch letztendlich egal, weil da wird wahrscheinlich nicht alles Geld aus dem Teambudget bezahlt werden, sondern das wird dann vom französischen Macron Steuerzahler. Die Franzosen machen Crowdfunding, damit er bleibt.
Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Also dahinter steht der größte Sportartikelhersteller, ja noch nicht, aber der größte Sporteinzelhändler der Welt und wahrscheinlich auch irgendwann der größte Sportartikelhersteller, weil die haben ja auch eigene Produkte, die mittlerweile überragend sind, also in verschiedenen Bereichen. Plus halt dann diese Shipping-Firma, diese Container-Firma, die, seitdem ich jetzt, also ich kann den Namen nicht aussprechen, ich glaube niemand, CMG,
was fängt mit C an, ja.
Ja, genau. Seitdem sehe ich die Container auch regelmäßig, hier in Düsseldorf sind ja auch viele Container, da sieht man die ab und zu mal, die Logos drauf. Also ich glaube, prinzipiell wäre da auf jeden Fall Geld da.
Also laut meinem Vater war das erste Schiff, was jetzt wieder durch die Straße von Hormuz gefahren ist.
Ich dachte durch den Nieler Hafen.
Nee, ich glaube, das war schon gar so. Und da hatten die auch irgendwie einen anderen Podcast einen Witz gemacht. Also der Profit von dem Schiff reicht wahrscheinlich dicke aus, um Paul Sexus einfach
zu bezahlen. Ja, also sagen wir mal, die könnten sich theoretisch leisten, den maßlos überzubezahlen. Ne?
Ja. Fossi, du hast doch so eine Story auch letzte Woche in die Gruppe geschickt, dass sie jetzt auch irgendwie angefangen haben, Nachwuchsrennen zu übertragen oder so, ne?
Genau, also Decathlon fängt an.
Van Rysel hat es gemacht.
Oder Van Rysel. Ja,
Tochter. Hast du mich wieder Fehlinformationen. Ich war nämlich auch auf dem Decathlon-YouTube-Channel am Wochenende und dann kam da nichts.
Ja, aber auf jeden Fall, ich finde, da können wir, glaube ich, ganz kurz reingehen. Ich finde diese Idee, quasi Rennen anfangen selber zu übertragen als Team, auch in anderen Bereichen des Sports ist das so irgendwie, also ich habe immer im Kopf so ein Blueprint gemacht, wie man so Sachen irgendwie organisieren könnte, zum Beispiel im Gravel-Bereich. Und da wäre auch für mich sowas, halt selber als eigenes Team oder Firma anfangen, deine eigene Produktion zu machen, also quasi selber dafür zu sorgen, dass es Live-Bilder gibt. Und was jetzt Van Rysel oder in dem Fall Decathlon, die dahinter stehen, machen, finde ich mega smart, um halt mehr Kontrolle über den Sport zu erlangen auf lange Sicht und halt auch den Revenue-Stream. Also ich finde das richtig smart Move und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten 5 Jahren vielleicht sogar schon entwickelt. Also welchen Einfluss das haben wird in Zukunft auch vielleicht auf die Rechtevergabe und all solche Dinge. Aber ich glaube nicht, dass die dabei bleiben, Nachwuchsrennen zu übertragen, sondern ich denke mir, dass da höhere Ziele.
Ja, ich habe jetzt auch schon wieder von so einem neuen, oder von, es gibt so ein Nachfolgerprojekt von diesem One Cycling Project. Und da habe ich jetzt gehört, dass da soll mehr hinter sein. Aber mehr.
Und da ist Van Rysel involviert oder was?
Da sind, glaube ich, auch alle so großen Player, die jetzt im Radsport drin sind, mit dabei. Und die waren ja auch teilweise in dieses One Project Cycling involviert. Und die haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen daraus gelernt. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, wird auch jetzt von Anfang an die UCI mit einbezogen. Weil ich glaube, das war so ein Punkt, wo dann alle gesagt haben, ja, okay, ohne die brauchen wir es auch nicht machen. Aber ja, ich meine, da haben wir ja in der Folge mit Thomas Vandenspiegel so ein bisschen drüber gesprochen. Da sitzt ja am Ende immer noch die ASO und wenn die nicht mitzieht, dann wird es sowieso ganz schwer. Aber gut, irgendwie, denke ich mal, wird sich in den nächsten Jahren schon noch was im Radsport verändern.
Ja, vor allem mittlerweile sind ja auch so viele so Firmen, die auch weltweit einfach operierend sind, ne, im Radsport und auch große Firmen. Ich weiß noch damals, als ich für NetApp gefahren bin, also wie hieß das? Endura NetApp und NetApp Endura, glaube ich. Da war NetApp der größte Sponsor im Radsport. Also vom Wert der Firma. Aber niemand kannte natürlich diese Firma, weil die haben so Datacenter und so solche Dinge machen, die in Silicon Valley. Und United Healthcare, was wiederum ein Riesenversicherer in der USA ist und die in Pro-Team damals hatten in den USA, war der zweitgrößte Sponsor im Radsport zum damaligen Zeitpunkt. Es hat sich ein bisschen geändert. Jetzt haben wir schon ziemlich große Player mittlerweile drin.
Radsport erfreut sich ja auch einer prominenteren Fangemeinde, weil Pogacar wird jetzt immer von einem anderen Formel-1-Fahrer empfangen im Ziel, habe ich mitbekommen.
Das finde ich mittlerweile so ein bisschen weird, ey.
Also echt? In Sanremo stand ich da auf der Via Roma und da kam dann Carlos Sainz vorbeigewatschelt und hat Pogacar empfangen persönlich. Und da in Roubaix habe ich jetzt gesehen, weil dieser Olli Bearman oder Bearman heißt er, der fährt bei Haas. Und dachte auch einfach auch persönlich Pogacar empfangen im Ziel von Roubaix. Und ich so, hä, was ist das jetzt? Wer kommt als nächstes?
Wann? Ja, die
Heinz-Harald Frenzen hoffentlich.
Die fahren, glaube ich, immer so ab und zu mal mit den ganzen Jungs da in Monaco im Rad. Also ah, ja, viele von denen fahren ja auch Rad. Okay. Ja, ich glaube, das war es aber schon relativ.
Dann fährt man halt mit dem besten Radfahrer der Welt, wenn man es kann.
Ja gut, so groß ist der Laden da ja nicht, ne? Und dann trifft man sich halt, wie beim Ballermann 6 auf Mallorca, ist dann halt, weiß ich nicht, am Yachthafen 1 oder wo die sich dann verabreden.
Ja,
aber
anscheinend
und dann
freuen sie sich
halt so
Kaffeetour.
Ne? Machen sie dann.
Dann ja, ja. Und kommen da vorbei, finde ich gut, ne? Also ich meine, das bringt ja wieder Spotlight auch irgendwie so. Die bringen ja immer auch ein bisschen Follower-Shit mit.
Gab es in der Vergangenheit schon öfter solche ja, Freundschaften oder Bekanntschaften, die sie da hatten, aber ich glaube, dass die jetzt so zu den Rennen kommen und so, das ist halt neu. Ja. Andersrum gab es schon öfter. Radrennfahrer bei Formel 1 Rennen, nur da hat die keiner gefilmt.
Oder bei Tennis.
Naja.
Ja, ich glaube, wir sind so ein bisschen durch jetzt hier durch den allgemeinen Teil. Paris-Roubaix, über was anderes reden wir nicht heute, oder?
Pff, ja.
Teller-Finney-Comeback.
Ja, das da kann man ganz kurz. Nee, komm, ganz kurz. Also, ihr könnt ihn ja irrelevant halten, aber so unsere Generation, also als wir Rapus waren, war der nicht so irrelevant, war einer der größten Talente. Medaillen gewonnen, einen schweren Sturz gehabt, irgendwo in der Abfahrt bei irgendeinem Rennen, war es sogar eine WM, ich weiß gar nicht mehr, bricht sich irgendwie Oberschenkel. US-Meisterschaft spricht sie Oberschenkel, danach eigentlich Karriere aus, davor, bevor das passiert ist, schon krasser Überflieger und Riesentalent ist mit mittlerweile
cooler
mit,
Typ auch.
Ja, mittlerweile mit Kasia Nevadoma, Finney heißt sie ja, verheiratet, lebt in Girona, die beiden in Andorra, aber er hat Comeback jetzt in Horngst und war auch schon länger in Planung, dass er LA 28 Olympia im Teamzeitfahren auf der Bahn in Angriff nimmt. Kommt auch von der Bahn ursprünglich. Finde ich ein interessantes Projekt. Ich hatte mich schon gewundert, warum er bei dem paar Gravel-Rennen, die er gefahren ist, der ist in der Sahara irgendwo ein Gravel-Rennen gefahren, ist er gar nicht so schlecht gefahren. Also warum er jetzt auf einmal so fit ist und jetzt auch mit den ganzen Profis an Girona immer am Trainieren ist. Jetzt wissen wir, warum. Hm. Ich finde es, man kann es überbewerten, ich finde es aber interessant, dass er versucht zurückzukommen. Ja.
Andi hat erstmal gefragt, ob der Fähre so schlecht ist.
Ja, wobei, also ich glaube ja nicht, die haben ihn ja nicht angerufen und gefragt, ob er es machen will. Ich glaube, irgendjemand schon vom Verband hat ihn da gefragt, ob er nicht Bock drauf hätte. Und also es ist ja jetzt nur der Versuch. Ne? Der wurde jetzt nicht da direkt mit in den Vierer reingeholt. Ich glaube, der müsste da natürlich schon erstmal Leistungsnachweis bringen. Bin ich gespannt. Also ich weiß ja nicht, von welchem Fitnesszustand der jetzt angefangen hat, aber es ist auch schon ein straffer Zeitplan. Ne? Vor allen Dingen musste schon auch ein bisschen Arbeit im Gym machen. Und ich meine, sind zwar jetzt noch 2 Jahre, aber die Leistungsnachweise, die müssen ja auf dem Weg dahin passieren. Deswegen, ja. Wenn er Spaß dran hat, ne? Ich bin ja nicht so ein großer Fan von so alten Leuten, die dann jungen Leuten irgendwie Platz wegnehmen. Hm. Wenn man jetzt sagt, okay, Leistungsprinzip, ne? Wenn die besser sind.
So alt ist er noch nicht, ne?
So. Ja, der ist 35, wird dieses Jahr 36 noch. Also der wird bei Olympischen Spielen, wie auch immer, gibt es ja auch Leute, die stören sich immer daran, wenn man das falsch sagt. Dann ist er 38, so, ne?
Und ja, also mir ist komplett egal.
Der wird Olympia nicht fahren, wenn er nicht gut genug ist. Ne? Also ich meine, Roger Kluge ist mein Alter, also jetzt auch 40. Das heißt, bei Olympia wird er 42 sein, der will auch nochmal hin. Und
ja,
vielleicht hängt er noch
halt
eins
die ganze
Nacht
Zeit
an.
Auch auf dem Niveau. Ne?
Ja, ja. Also nein, ich will nur sagen, dass halt, der wird ja auch nur hinfahren, wenn er gut genug ist. Ne? Also die machen, glaube ich, da jetzt nicht Maskottchen aus ihm. So.
Ja, ich habe auch direkt beim BDR angerufen und gefragt, aber die haben gesagt, verpiss dich.
Du hast doch mal einer.
Nicht, dass wir jetzt eine Strafanzeige bekommen.
Fahren, warst du mal gut.
Ein Kilometer, nee, glaube ich. Ein Kilometer ist auch eine Minute, ne?
Ja.
Na, idealerweise drunter.
Also. Nee, also, ja, ich bin gespannt. Also, ich fand eher krass auch, dass er jetzt sagt: Okay, ich will jetzt nochmal Profisport machen, nachdem er jetzt wirklich dann auch, wie lange raus ist. Und ich sag mal, ein sehr alternatives Leben da danach geführt hat, so wie man das zumindest mitbekommen hat, dass er jetzt nochmal sagt, ich mache jetzt einen auf Paul Voss und lebe wieder wie ein Asket und professioneller als ever. Das könnte ich mir wirklich beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Also selbst wenn jetzt mir jemand sagen könnte, hier, willst du nicht nochmal da irgendwo mitmachen? Ja, nee. Sorry. Keine Zeit.
Gut, wir gucken uns das an.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
So, wir haben jetzt gerade hier die Folge eingesprochen und ich habe es gerade schon gesagt, morgen früh setze ich mich hier in Düsseldorf ins Auto und fahre ins Gonzo Camp, Gonzo Partner vom Besenwagen, und ich war da letztes Jahr schon. Ich freue mich sehr, denn Gonzo lädt so die Partner einmal im Jahr, wie gesagt, nach Südtirol ein, und es ist traumhaft. Es wird Fahrrad gefahren, es wird für mein leibliches Wohl gesorgt und natürlich die neuen Produkte vorgestellt. Dieses Jahr ist auch Wimoto im Boot, mit denen wir schon mal Besenwagen-T-Shirts gemacht haben. Und die haben Special Trikot designt und so weiter. Ich freue mich sehr. Guckt auf dem Gonzo-Kanal vorbei am Wochenende. Da könnt ihr mir beim Genießen zugucken. In Gonzo-Klamotten.
Wo ihr auch mal vorbeischauen könnt, ist unsere eigene Landingpage auf der Gonzo-Website beziehungsweise im Gonzo-Shop. Da gibt es nämlich ein paar Produkte, die wir uns ausgesucht haben und euch wärmstens ans Herz legen. Unter anderem gibt es da jetzt neue Farben von eine Windweste und auch eine Windjacke, also jetzt für die kommende Jahreszeit eigentlich perfekt. Schöne Farben und ja, schaut euch das Ganze mal an. Wir verlinken das natürlich wie immer in den Shownotes.
Genau. Gonzo, insofern auch traumhafter Partner, dass ihr einen riesen Rabatt bekommt mit uns, also 30% auf alles auf der Website. Checkt auf unserer Landingpage ein, Code Besenwagen, und viel Spaß mit dem Zeug. Jetzt, Roubaix, lass mal Gefühlseindrücke vom Wochenende. War geil, oder?
Ja, also, ja. Ich hab's.
Ich war schon sehr involviert.
Ich muss es während der Autofahrt so ein bisschen immer nebenbei gucken. Bin natürlich nicht gefahren. Aber ich war auf jeden Fall von diversen Zeitsprüngen irritiert. Wenn man mal so eine halbe Stunde nicht geguckt hat, wie auf einmal eine Situation, die aussichtslos aussah, auf jeden Fall nicht mehr aussichtslos war. Und also mit so Zeitabschnitten von Favoriten und ja. So. Also es war, ja, ich fand es ein mega spannendes Rennen. Ja.
Also nochmal hier, ne, wer das Frauenrennen besprochen haben will, das wird in Ausführlichkeit bei Besenwagen Farm besprochen. Eine Folge vor dieser, hört euch das an. Wir gehen jetzt hier aufs Männerrennen ein. Traum.
Ja, gut, ey, nee, warte mal. Ey, nee. Kurz Fam, meine Frage, die ich euch stellen wollte. Meinung. Findet ihr, das Rennen der Frauen sollte wieder Samstag sein, damit man, damit die Frauen quasi ihr eigenes Publikum haben sozusagen und eine volle Fernsehübertragung? Weil jetzt gab es schon sehr viele negative Stimmen dahingehend, dass die Frauen quasi so den Rest, die Restrampe bekommen haben an Zuschauern. Plus halt weniger TV-Übertragung. Habt ihr eine Meinung dazu?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zuschauerzahlen nach dem Männerrennen sogar höher sind. Aber natürlich dann muss man eigentlich trotzdem halt vorher die Übertragung schon haben. Also längere Übertragung definitiv.
Du musst umschalten, aber, ne? Also du konntest nicht in einem durchschauen. Das heißt, man muss schon auch aktiv
reingehen. Ich finde selber Tag Konferenz.
Ich bin tatsächlich, ich fand einen Tag vorher, fand ich es irgendwie besser. Ich fand cool, dass Roubaix jetzt so ein Zwei-Tages-Happening war. Ich fand es vom Vibe ein bisschen strange, das danach zu haben. Ja, also es war mein Empfinden.
Also ich fand es auch sehr schade, dass es halt nicht, dass es erst auch nicht Real Life, ne? Also dass es nur ab da übertragen wurde. Aber ich fand es auch geil, als das eine zu Ende war, noch das andere weiter zu gucken. Aber ja, ich hätte es auch am Tag vorher geguckt.
Ja, also ich habe da nicht so eine richtige Meinung zu, muss ich sagen. Ich fände es grundsätzlich schon cool, das irgendwie an einem Tag zu machen. Man muss ja auch sagen, was jetzt in dieser Debatte, die da geführt wurde, auch kaum erwähnt wurde, ist, dass am gleichen Tag ja auch noch Junioren und U23 auf der gleichen Strecke gefahren sind. Also die kamen, ich war den ganzen
alle
Tag
am Sonntag.
Dann, ja, ich war den ich war Alter, so ab 13 Uhr auf der Radrennbahn und da kamen dann erst die Junioren, dann die U23, dann die Männer und dann die Frauen.
Leck um mich, ey.
Also, das war schon ja einfach ein Riesenprogramm für den Tag, auch wo man dann so als Zuschauer vor Ort auch irgendwann dachte, so, ja gut, ich bin jetzt hier schon seit 6 Stunden oder so. So lange hat das ganze Rennen noch nicht mehr gedauert und ja, der Tag ist immer noch nicht vorbei. Angeblich waren ja mehr Zuschauerzahlen auf den, also auf der TV-Übertragung. So an der Strecke ist es natürlich dann so, dass dann viele schon nach Hause gegangen sind. Ne? Also das Stadion war auf jeden Fall nicht mehr ganz so voll, als die Frauen angekommen sind. Ich glaube, dann auch an der Strecke sind schon vereinzelt Leute gegangen. Was aber auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil es war ja dann auch schon relativ spät. Ne? Dadurch glaube ich, dass halt mehrere Rennklassen fuhren und die Frauen dann eben nach hinten geschoben worden sind. Weil du hängst ja da auf den Abschnitten dann noch viel länger. Da musst du ja schon morgens oder einen Tag vorher sein. Du kommst ja auch teilweise von weit weg, um dieses Rennen zu schauen. Und dann musst du ja noch den Rückweg mit einberechnen. Das heißt also, ne, alle internationalen Zuschauer sowieso, aber wahrscheinlich auch viele, die sonst vielleicht ein paar Stunden angereist sind, müssen ja dann Sonntagabend noch nach Hause. Also ich zum Beispiel war auch erst kurz vor Mitternacht wieder zu Hause. Klar, ich war jetzt noch ein bisschen länger wegen der Siegerehrung und so, aber es wird dann halt auch ein sehr, sehr langer Tag. Ne? Und von daher sehe ich schon den Punkt, das wieder an 2 Tage zu setzen. Ich glaube, das war auch so ein bisschen das Echo aus dem Feld der Fahrerinnen, dass die so gesagt haben, ja, dann haben wir wenigstens unsere Fans da und fühlt sich nicht so nach Resterampe an. Von Veranstalterseite habe ich jetzt auch noch nicht wirklich im Vorfeld drüber nachgedacht, habe ich aber jetzt auch gelesen in einem Bericht darüber, dass natürlich ein 2-Tages-Event auch deutlich teurer ist und das vielleicht auch ein Grund ist, das alles auf einen Tag zu legen. Also
ja, klar.
Na, man hat auch, das Juniorenrennen war schon immer am gleichen Tag wie das Männerrennen zum Beispiel. Das U23-Rennen war eigentlich immer einen Monat später. Das hat man ja jetzt auch auf diesen einen Tag mit draufgepackt. Also vielleicht einfach, um nur noch eine Veranstaltung zu haben, die man finanzieren muss und nicht 3 verschiedene Termine letztendlich. Wobei jetzt da der Ausrichter auch nicht immer der gleiche ist. Die Nachwuchsrennen veranstaltet, soweit ich weiß, immer noch ein Verein und die Profirennen eben dann die ASO. Wobei es da mit Sicherheit auch Kooperationen gibt. Ja, ich weiß nicht, so. Ich finde persönlich, so ein Radsporttag wird dann schon ziemlich lang, wenn du so 2 Rennen an einem Tag hast. Also gerade wenn du, ich sag mal, das ganze Rennen, die ganze Übertragung Roubaix guckst, dann ist es ja auch, ne, guckst du 5 Stunden lang Fernsehen, reicht ja dann auch irgendwann mal, finde ich. Und ja, dann noch ein 2. Rennen zu gucken, also ich für meinen Teil fände es besser, glaube ich, das an 2 Tagen zu haben. Aber ja, es gibt wahrscheinlich auch genauso viele Leute, die sagen, ich fände es besser an einem Tag und dann habe ich die volle Dröhnung und so. Aber ich glaube, das ist am Ende so ein bisschen Geschmackssache und was jetzt besser ist, weiß ich nicht. Also kann man, glaube ich, nicht so einfach sagen.
Ja, komplette TV-Übertragung ist auf jeden Fall besser.
Ja, das zum Beispiel, das habe ich im Vorfeld nicht mitbekommen. Und vor Ort habe ich es auch überhaupt nicht mitbekommen, weil du siehst natürlich auch nur dann das, was da auf der Leinwand gerade passiert. Und ich habe jetzt auch nicht parallel noch was anderes geguckt, sondern immer das, was da gerade auf der Leinwand kam. Und daher war jetzt mir zum Beispiel gar nicht klar, dass das Rennen erst so spät zu sehen war. Also ich habe halt das Frauenrennen so lange im Live-Ticker verfolgt, bis, sage ich mal, dann auch die nennenswerten oder die für meinen Teil jetzt sehenswerten Pflasterstücke kommen. Die waren ja alle in der Übertragung drin, aber natürlich alles, was vorher passiert ist, ne? Die Ausreißerin Klöser war nicht im Bild, glaube ich, ne? Das habe ich jetzt im Nachhinein noch gelesen.
Nee.
Das war mir gar nicht bewusst, weil ich habe sie natürlich im Live-Ticker gesehen, sie ist alleine vorne und dann irgendwann, als dann das Feld Richtung Mont-Saint-Pével kam, da dachte ich mir so, okay, jetzt muss man es gucken auch. Und dann kam es aber in der Radrennbahn auch auf der Leinwand so. Ne? Bis dahin war halt dann das Männerrennen und so ein bisschen Vorberichterstattung und so weiter da zu sehen. Naja.
Ja. Aber jetzt endlich. Wout van Aert gewinnt Paris-Roubaix und krönt endlich seine Karriere nach sehr langer Wartezeit auf ein Kopfsteinpflaster-Monument. Ist doch schon ganz geil, oder?
Ich würde jetzt noch nicht sagen, dass er die jetzt damit abschließend gekrönt hat. Der fährt ja noch ein bisschen, ne? Also kann ja auch noch eine Flandern-Rundfahrt dazukommen.
Passiert, glaube ich, aber nicht. Ne? Ja, wird, glaube ich, schwierig.
Klar, also aber du hättest jetzt vor Roubaix auch keinen Euro auf ihn gesetzt oder vielleicht einen, aber keine 1000, oder? Also
Roubaix ist so ein komplett anderes Rennen. Also ich finde auch,
schon klar, dass die Chancen größer stehen, aber hättest du den jetzt...
Wenn wir ja auch zu dem kommen, was mit Mathieu passiert ist und so. Also es ist ja, bei welchem Radrennen passieren solche Dinge? Also wir sind dann wieder, also ist dann so ein Rennverlauf? Ja, also passiert normal sehr nicht. Und doch, also das Wout jetzt, ich hätte es nicht vorhin gesagt, mit einem perfekten Radrennen hätte ich es nicht gesagt, das Wout gewinnt. Das stimmt schon. Aber ich fand es jetzt nicht unerwartet. Aber Flandern ist schon nochmal was anderes. Wenn du irgendwann Sykes das auch nochmal sagt, dass er das fahren will, weißt du? Gut, egal, wir reden jetzt über Roubaix. Wir reden jetzt über Roubaix. Ja.
Aber hat er sich verdient,
schon, ne? Puls gehabt. Ich hatte mehr Puls bei Wout im Velodrom mit Pogacar als bei Franzi mit Marianne Voss, weil ich zugeben muss, ich hätte wirklich, und da kann Andi auch noch mal was dazu sagen, ich habe wirklich gedacht, Marianne Voss macht das relativ easy und ich bin selten so froh, mich zu irren.
Ne, also gut, Andi soll was dazu sagen.
Also war mir schon klar, dass das unheimlich schwierig wird, Marianne Voss dazu schlagen. Dann hat sie aber, glaube ich, das Finale, und damit meine ich die letzten 25 Kilometer, einfach auch perfekt gemacht in ihrer Situation. Also sie hat natürlich auf den Pflasterstücken nochmal Attacken gesetzt, die auch eine Marianne Voss wehgetan haben. Und dann auch nochmal am letzten Anstieg, so ungefähr 2 Kilometer vorm Ziel, nochmal eine richtige Attacke gesetzt, um, ne, nicht mit einer Marianne Voss 10 Kilometer am Hinterrad ins Ziel zu fahren, weil dann wird, glaube ich, der Sprint auch anders ausgehen. Aber sie hatte einfach taktisch alles perfekt gemacht, und als sie dann auf der Radrennbahn, ich sag mal, an die blaue Linie oder hoch Richtung Bande gefahren ist mit Voss am Hinterrad, da dachte ich schon so, okay, nach so einem Rennen kann jetzt Franzi mit der Form auf jeden Fall auch gewinnen. Und klar, dann war es natürlich nochmal super spannend bis auf die letzten Meter, aber ich habe danach auch an einige unserer Nachwuchstalente und auch Profis nochmal das Finale quasi geschickt und gesagt, Jungs, so muss man es machen. Wir hatten im Juniorenrennen Karl Herzog, der Zweiter geworden ist, der auch mit das Rennen wurde als Nations Cup, also mit Nationalmannschaften ausgefahren, kam mit 2 Holländern in gleicher Konstellation auch im Sandwich auf die Radrennbahn, wurde halt ein bisschen überrumpelt, sag ich mal, ist nicht nach oben gefahren zur Bande, hat auch, glaube ich, mit Bahnfahren bisher auch keine Berührungspunkte gehabt, aber da hat Franzi zum Beispiel einfach eine taktische Meisterleistung abgeliefert, und da habe ich dann nur die Empfehlung gegeben, sich das nochmal alles anzugucken, weil in der Situation, in der sie da war, einfach alles richtig gemacht. Auch ein bisschen mit Infos aus dem Auto, muss man sagen. Lars Bohm, der sportliche Leiter, hat ihr zum Beispiel nochmal gesagt, dass sie, ne, noch 2 Kilometer da vom Ziel an diesem Anstieg nochmal attackieren soll, um Marianne Voss ein bisschen müde zu machen oder noch müder, sagen wir mal so. Und auf der Radrennbahn hat sich, glaube ich, von ihrer Teamkollegin nochmal so ein paar Tipps im Vorfeld schon abgeholt, wie man da am besten so einen Sprint fährt, und ist natürlich auch, ne, in allen Disziplinen unterwegs gewesen, schon auf dem Mountainbike, auch auf der Bahn. Das hilft dann in so Momenten ein bisschen weiter auf jeden Fall.
Ja. Und wir nehmen mit, Tadej Pogacar muss eigentlich fast solo ankommen da, ne? Wenn er das gewinnen will. Also alle relevanten Klassikerfahrer werden tendenziell schlagen. Im Velodrom.
Ehrlich gesagt war für mich Tadej Pogacar am Sonntag nicht der stärkste Fahrer im Rennen. Also für mich war auch Wout van Aert tatsächlich der stärkste Fahrer. Man kann jetzt sagen, okay, ne, Tadej hatte auch da seine Aufholjagd und ein paar Körner liegen lassen, aber
findest du nicht, dass der stärkste Vierter geworden ist?
Ja, weißt du auch nicht. Hast jetzt nicht alles gesehen, wie der da wieder die 2 Minuten vorfährt, ne? Also wie viel hat er davon vielleicht auch mit dem Auto erstmal wieder, ist er da rangefahren und bis er dann in der Gruppe war und so weiter und so fort. Kann man natürlich jetzt sagen. Die 2 Minuten hat er natürlich auch zugefahren, weil die man Gruppe schon, also, teilweise nicht voll gefahren ist. Ne? Also,
er hat bei Mathieu schon viel gesehen, wie er nach vorne gefahren ist, ne?
Ja, ich will da jetzt auch niemandem was unterstellen, aber das Rennen ist ja dann trotzdem vorne abgelaufen und also Van Aert war auf jeden Fall oder aus meiner Sicht stärker als Pogacar an dem Tag und hat deswegen auch den Sprint gewonnen. Also den Sprint, den er da fährt, der ist ja nicht gerade so an Pogacar vorbeigefahren, er hat den ja zerstört, sage ich mal. Hatte da noch so einen starken Sprint, also ich weiß nicht, im letzten geil. Podcast habe ich glaube ich gesagt, oder ich weiß nicht, vor Flandern oder so, bei Gent-Wevelgem ist mir aufgefallen, dass Van Aert einfach auch unheimlich stark aussah, also auch optisch nochmal anders als die letzten Jahre, nochmal austrainierter. Ich habe jetzt auch von Roubaix Bilder gesehen, du siehst ja wirklich jede Faser der Muskulatur an der Wade, also wirklich scheint Wismar alles richtig getimt zu haben, weil man muss aber sagen, der Rest der Mannschaft hat auch abgeliefert, ne? Laporte wird noch Fünfter am Schluss. War natürlich auch super wichtig, den in der Gruppe dahinter zu haben. Und ja, also Van Aert war nicht ein einziges Mal in Schwierigkeiten, hat im Gegensatz zu vielen, vielen Ausgaben vorher auch mal wirklich aktiv das Rennen in Angriff genommen, hat die Attacke gesetzt, mit der er sich absetzt und natürlich dann hat Poggi da nochmal gut verlängert, aber als sie da wegfahren, da war ja auch Van Aert der Initiator, hat dann auch nochmal Pogacar attackiert. Also ganz ehrlich, der war einfach zu stark. Und dann hat auch ein Pogacar einfach keine Chance gegen Sprint. Wenn jetzt vielleicht Poggi einen besseren Tag hat oder sein Gegner nicht so stark ist wie Van Aert in dem Fall, dann kann er auch im Sprint gewinnen. Also haben wir ja schon gesehen, dass er da auch stark sein kann. Und dieses Jahr war es halt einfach nicht so. Warum auch immer. Ne? Also entweder war halt Van Aert einfach zu stark oder Poggi zu schwach, ne, wie du es willst.
Ja, dann, also ich finde, Poggi war nicht. Er kam jetzt mit. Ich finde es ehrlich gesagt bei dem Rennen schwer zu sagen, wer der Stärkste war. Ich würde es auch Van Aert nicht 100% zuschieben, weil ich finde, er war auch schon im Trouble bei einigen Attacken von Pogacar. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, dass Pogacar jetzt der Stärkste im Tag war. Keine Ahnung, aber ich finde jetzt, wenn man. Viermal, wie oft musst du Rad wechseln? Dreimal oder viermal, ne? Selbst wenn er davon einmal, ich glaube viermal, oder?
Richtig? Wer?
Pogacar?
Das kann sein.
Drei oder viermal musst du das Rad wechseln.
Inklusive dem Shimano-Rad.
Genau, also dreimal mindestens. Ich glaube, es war aber, wenn nicht sogar viermal. Das ist schon krass. Also ich finde, das ist dann schon. Du bist halt dann nicht mehr so frisch. Du kannst halt dann nicht mal die Attacken so fahren, wie du es vielleicht gefahren bist. Im Sprint glaube ich auch selbst, dass er ohne diese Sachen an dem Tag Van Aert nicht geschlagen hätte. Das glaube ich auch nicht. Weil
er hat super früh seine Mannschaft halt auch aufgeraucht.
Ja. Ne, dadurch. Aber ich würde halt sagen, dass das Rennen halt für Van Aert perfekt gelaufen ist und für andere halt nicht, was aber bei Roubaix immer der Fall ist. Für Van Aert hat er auch schon Jahre, wo es für ihn nicht perfekt gelaufen ist. Er
hat auch 2 Platten gehabt. Ne?
Genau. Das ist auch
so also richtig perfekt. Ich glaube tatsächlich, dass nur Mats zumindest nicht sichtbar Defekt hatte.
Nee. Ja, aber der war ja auch selbst von sich selbst auch enttäuscht. Ne? Also ja. Hat man zumindest rausgehört. Ja. Aber ich glaube, auch dieses Gesund brauchen wir fast gar nicht fühlen, wäre irgendwie stärker wahrscheinlich, weil es war, glaube ich, gut für den Sport, dass er gewonnen hat. Auch für ihn selbst. Aber ich glaube, die Motivation, die er da rauszieht, auch wie die Fans reagiert haben, ist, glaube ich, so gut und wichtig.
Ich fand's geil, als die beiden dann ins Velodrom einbiegen, so muss ich mir kurz vorstellen, wie motiviert die zwei sind. So, jeder von den beiden hat das Rennen noch nicht gewonnen gehabt. Und jeder wollte das
unbedingt. Also so, man konnte das ja dann in dem Sprint von Wout vielleicht auch so ein bisschen, also Tadej war halt breit, kann man jetzt nicht anders sagen. Er hat ja auch so selber gesagt, so als der Sprint losging, wusste ich auch sofort, dass es over ist, hat sich auch direkt wieder hingesetzt. Aber so diese Motivation von Wout, jetzt endlich in der Lage zu sein, das Ding zu gewinnen und dann den Sprint gegen Tadej Pogacar zu fahren, wie der losgefährt so, und wie er dann auch so zusammenbricht da im Ziel, das war schon geil mit anzuschauen. Hm. Ich würde jetzt mal so auf, ich habe zwei Videos und zwar von zwei Helfern von einmal Filippo Ganna und einmal Mathieu van der Poel und mal so ein bisschen Einblick in die Rennsituationen geben. Kim Heiduk, der hat echt, hat uns hier einen relativ exakten Eindruck in seinen Rennen gegeben. Finde ich auch super gut anzuhören und da gehen wir jetzt mal rein.
Servus zusammen, liebe Besenwagen-Hörer und Hörerinnen. Ja, Roubaix. Extrem geiles Rennen. sau hart, wie jedes Jahr. Und ja, dieses Jahr extrem schnell. Ich glaube, die schnellste Edition mit einem fast 49er Schnitt ist schon heftig, wenn man sich das überlegt. Und ja, dementsprechend auch keine Spitzengruppe. Es gab, glaube ich, mal 3-4 Fahrer, die mal kurz vorne waren, aber das war noch recht am Anfang. Und ja, ich glaube, da war einfach, die Interessen waren zu groß, um da in die Gruppe zu gehen. Unser Ziel war eigentlich, ja, einfach mit Pipo aufs Podium, beziehungsweise um den Sieg mitkämpfen. Ich glaube, es hat er bewiesen bei Dwarsos, dass er dazu in der Lage ist, da mitzufahren und grundsätzlich einfach durch die hohe Power von ihm, sage ich jetzt mal, einfach auch da berechtigte Chancen hatte, glaube ich, und Hoffnungen. Und wir auch. Und ja, deswegen haben wir da einfach nur geguckt, dass jetzt keine große Gruppe ohne uns geht. Und ja, meine Aufgabe war so ein bisschen auf Pipo zu schauen, dass er gut versorgt ist, beziehungsweise gute Position dann in die Sektoren reinkommt. Gerade am Anfang irgendwie wichtig, einfach nicht durch dumme Defekte, weil man zu weit hinten ist und nichts sieht oder stürzt, dann da aufgehalten zu werden. Aber ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, auch wenn er jetzt nicht ganz am Hinterrad war. Und trotzdem dann einfach nach dem fünften Sektor gab es ja dann, da ist es schon gerissen, dann waren es irgendwie zwei große Felder. Und wir waren dann vorne, was sehr wichtig war. Ja, und dann haben wir uns einfach auf Javi Lui fokussiert, der Sektor vor Arenberg. Der ist extrem windanfällig und jedes Jahr reißt es eigentlich schon davor. Auch wenn Arenberg einfach der deutlich härtere Sektor ist, ist Javi Lui eigentlich so der, ja, die Key Section davor, extrem wichtig. Und ja, hat sich, glaube ich, ein bisschen verändert. Also dadurch, dass dann Pogacar den Defekt hatte und ja, er dann quasi oder UAE dann da hinten nachgefahren ist, um wieder nach vorne zu kommen, sind dann, glaube ich, noch ein paar mehr Leute wieder rangekommen. Ich glaube, ohne den Defekt wäre das einfach unmöglich, oder nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich geworden, da aus der zweiten Gruppe wieder nach vorne zu kommen. Ich glaube, es hat sich jetzt auch nicht so viel verändert, weil er dann einfach gar nicht so viele Leute mitgenommen hat, so wie der da über das Pavé gebrettert ist. Aber ja, und meine Aufgabe war dann einfach, nachdem wir da gar nicht mehr so viele Leute hatten wegen Stürzen und Defekten, Pipo dann da für Javi Lui zu positionieren, was ich, glaube ich, auch ganz gut, oder ich war zumindest weit vorne, Pipo hat ein bisschen das Rad verloren und ja, dann ist es natürlich gerissen und da mussten wir oder ich wieder nachfahren, um die Lücke dann danach zu schließen, was zum Glück recht schnell dann geklappt hat. Und dann war Arenberg und ich meine, ich weiß es jetzt nicht genau, aber Pipo hat es auch nicht ganz vorne drauf geschafft und dann gab es viele Stürze, glaube ich, viele Defekte und dann waren da die Favoriten einfach vorne. Bis auf ihn hat es dann irgendwie geschafft, die Lücke zu schließen. Ich glaube, das war auch extrem hart, aber ja, er war dann vorne und hat dann einfach Defekt gehabt, meine ich. und ist dann in die zweite Gruppe zurückgefallen. Ich war dann ein bisschen weiter hinten nach Arenberg und wusste, oder ich dachte mir, ja, entweder Van der Poel kommt dann von hinten nochmal oder er beendet das Rennen einfach nach dem, was dann da in Arenberg passiert ist. Und ich habe dann gesehen, dass er von hinten rangeflogen kommt mit Nils am Hinterrad und habe dann gewusst, ja gut, das ist mein Taxi wieder nach vorne, wenn ich da dranbleiben kann. Und so war es dann auch, der ist dann da drüber geschmettert über die Sektoren und ist wieder vorgefahren an die Gruppe oder an die zweite Gruppe zumindest von mit Pippo. Und dann habe ich da nochmal alles gegeben, was ich hatte, um die Lücke dann irgendwie zu verkleinern, bis die dann wieder losgefahren sind auf den Sektoren. Und dann war für mich eigentlich so, gab es nur noch ein Ziel, so schnell wie möglich ins Velodrom zu kommen. Und es waren dann immer noch, ich weiß es gar nicht, end viele Sektoren. Und irgendwann ist es so, man kann es richtig aufsaugen, die Stimmung. Und es tut end gut, dass so viele Leute dann da stehen. Aber es ist dann so, man kann es, irgendwo nimmt man es wahr, aber eigentlich will man dann auch nur noch ankommen. Auch im Nachhinein, wenn man es dann ein bisschen mehr, wenn man das dann so ein bisschen Revue passieren lässt, dann kann man das so ein bisschen mehr genießen, sage ich mal, im zweiten Moment. Aber in dem Moment war einfach so, irgendwie so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen. Und ja, Pippo war dann einfach, hatte dann nochmal Pech, glaube ich, Hinterraddefekt, einen kleinen Sturz, und dann war einfach die Podium- bzw. Sieghoffnung einfach dann dahin. Und ja, was extrem schade war, für uns und für ihn natürlich, weil ich glaube, er hatte schon echt gute Chancen, aber das ist dann am Ende auch irgendwo OB, glaube ich. Das, jeder kann da irgendwie seine Story erzählen, was wäre, wenn, und wie es gelaufen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Und ja, wir versuchen da einfach im nächsten Jahr wieder. Ich persönlich bin mega zufrieden, glaube ich, wie es für mich gelaufen ist. Einfach dann da so im vorderen Feld anzukommen, ist schon sehr speziell, wenn man oft einfach nur helfen muss und einfach kein Resultat dann da irgendwie stehen hat. Auch wenn der 21. Platz jetzt nicht das Resultat ist, aber bei Roubaix schon irgendwo speziell ist. Deswegen für mich persönlich sehr cool gewesen und gibt mir auch Selbstvertrauen für die nächsten Rennen. Und also Roubaix jedes Jahr einfach bestes Rennen im Jahr. Ciao, servus.
Ja, also Kim 21., Pippo Ganna 25.
Nächstes Jahr die Leaderrolle geklärt.
Genau.
Ja, hat mich auch mega gefreut für ihn, als der dann da schon ankam in der Gruppe irgendwie relativ, also die Gruppe ist, glaube ich, sogar noch um Platz 15 oder so gefahren. Habe mich dann sogar schon so ein bisschen überrascht. Ich so, krass, kommt der Heiduk schon? Mhm. Und ich glaube, mit vor ihm waren ja dann noch Nils Pullet, ne, wird 9. und Max Walscheid, glaube ich, 11.
oder 12.
Auch nach einer ewig langen Verfolgungsfahrt, ne? Walscheid, glaube ich, am zweiten Pflasterstück oder so. Ja, der war auch plötzlich wieder da, so
an Matthäus Hinterrad oder an Tadej Hinterrad. Nee,
der ist mit Tadej, glaube ich, ne? Relativ weit wieder nach vorne gefahren. Und ist ja natürlich auch bei dem Rennen eigentlich auch immer vorne mit dabei. Sind wir ganz gut, ne? In der Roubaix, die Deutschen. Dege war auch noch 30. oder so.
Thema Platten. Also ich weiß nicht, ob es nur mein subjektives Gefühl war, dass es extrem viele Platten gab und auch Leute, die sonst eigentlich, also dass Mathieu so Platten fährt, oder klar
jetzt, da kommen wir jetzt auf jeden Fall zur Mathieu-Situation, aber
ja, genau,
fahr fort, erstmal Reifendiskussion.
Genau. Und ich finde krass, wie viele Platten es gab, und jetzt habe ich, weiß gar nicht mehr wo, habe ich das gelesen oder gehört, wurde so die Theorie in den Raum gestellt, dass die, das kann vielleicht mal einer da draußen bestätigen, vielleicht hören auch ein paar Leute von Schwalbe jetzt gerade zu und können uns das bestätigen, dass weil die Reifen breiter werden, aber die Felgen quasi nicht zwingend breit. Jetzt wie zum Beispiel im Gravel, wo wir ja mittlerweile 32 mm andere Hersteller haben, 27, 28 mm in Mollweite, dadurch ist die Felge weiter und schützt so ein bisschen auch die Seitenwand bei der Kompression. Ne? Das ist auf der Straße gar nicht der Fall, dass die Reifen einfach so breit werden und so wenig Luftdruck gefahren wird und du dadurch einfach viel mehr so Pinch-Flats bekommst, anscheinend, wo du quasi ja, die, den Reifen Stein, durchhaust.
Steinchen auf, oder was?
Nee,
oder
nee, sowas. Nee. Du haust die Felge, du haust den Reifen durch auf die Flanke und kriegst dadurch einen Platten. Ist eine Theorie, die jetzt irgendwie gerade so im Raum steht. Mich würde das mal interessieren, ob das ein Grund sein kann, weil ich fand jetzt die Anzahl der Platten schon irgendwie gefühlt mehr. Natürlich kriegt man auch viel mehr mit, aber das war jetzt schon viel,
die
auch von großen Fahrern.
Die Geschwindigkeit steigt halt, ne? Das war unheimlich schnell.
Das auch noch. Aber die ist natürlich auch schneller, weil natürlich Rückenwind, besseres Material, aber auch ich Luftdrücke. Ne? Du kannst geschmeidiger rüberfahren, aber es gab so eine Slow-Mo-Aufnahme, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, von irgendeinem Videografen. Das sieht krass aus. Und dann siehst du halt, unter was für einem Stress der Reifen ist.
Der eine war platt.
Der eine war platt, aber du siehst auch bei den anderen, siehst du ja trotzdem auch, wie weit es komprimiert wird. Und wenn du halt überlegst, ne, 49, fast 49er Schnitt, das heißt, die fahren tendenziell auf jeden Fall mal immer um die 50 Euro übers Pflaster. Das ist schon krass. Das ist echt krass.
Ich habe noch Insight von UAE. Man hat ja dann im Vorfeld gesehen, und das fand ich auch krass, dass Pogacar irgendwie so ein 35er Reifen fuhr, der aber wohl 38 mit der Leere gemessen war. Außen
vorne,
außen.
Genau. Vorne breiter als hinten, glaube ich.
Und dafür hat er wohl einen extra Rahmen gehabt auch. Weil beim Rest von UAE oder halt bei den normalen Aero-Rahmen von Colnago passt maximal ein 32er rein, sonst berührt er das Unterrohr. Und da haben sie einen Rahmen extra modifiziert für Roubaix, der dann am Unterrohr quasi höher gezogen war, dass der dickere Reifen reinpasst.
Wenn Geld keine Rolle spielt.
Wenn Geld keine Rolle spielt.
Aber was ich da auch krass finde, ist, gibt es nicht irgendwie eine maximale Breite, auch die du auf der Straße fahren darfst? Von der UCI aus?
Nee, es gibt, ich glaube nur, es war doch mal bei Felgen so. Warum ist dieses Schwalbe? Schwalbe hat mal mit Canyon SRAM getestet, glaube ich, mit den Explore-Felgen von ZIP und dann das wurde dann irgendwie verboten.
Das wurde, glaube ich, nicht verboten, aber ich glaube, ab einem gewissen.
Doch,
eine
doch,
das Breite war definitiv einen aerodynamischen Nachteil. Also,
die wollen soweit
ich weiß, gibt es nur im Cross eine Beschränkung auf, weiß ich nicht, was
die
ist das?
Die 33, genau.
Ja. Und irgendwie auf der Straße nicht so wirklich, aber ja, also
ich
keine Ahnung,
ob Diskussion jetzt, anfangen, über was,
ich glaub,
was verboten werden sollte.
Was vielleicht auch noch ein Teil ist, oder ein Teil dazu beiträgt, dass einfach auch es war jetzt, ich habe das Rennen, wie gesagt, nur an der Leinwand verfolgt und noch nicht so richtig im Detail mir angeguckt, aber mir kam es schon vor, dass die relativ kompakt auch immer über die Pflaster gefahren sind, die Gruppen, und auch noch relativ lang eine große Gruppe. Dadurch siehst du einfach auch weniger. Ne? Also man sieht bei Roubaix sowieso eigentlich nichts außer dem, der vor dir fährt. Also du fährst wirklich teilweise blind übers Pflaster und da sind ja schon die ein oder anderen Dinger, die da mal so rausstellen. Und wenn du da halt drüber fährst, ich glaube, da bringt das beste Setup nichts mehr, dann fährst du einfach platt. So, und ich glaube, dass da halt schon das eine Rolle spielen kann, dass du einfach auch lange in einem großen Feld da drüber fährst. Die Leistungsdichte natürlich auch immer wieder zunimmt. Ne? Und ja, dadurch dann eben schwieriger wird, wenn du nicht wirklich in den absolut ersten Positionen fährst, da noch zumindest einen Weg zu finden, der fahrbarer ist als oder der fahrbarste vielleicht noch ist. Kann sein, aber natürlich, ne, man reizt es alles aus bis ans Limit. Fast alle Teams, würde ich sagen, sind ja mehrfach im Jahr, vor allen Dingen im Winter jetzt auch vor Ort und testen ihre Räder mit verschiedenen Breiten, Felgen und so weiter. Also bei Track fahren sie ja zum Beispiel schon die Gravel-Felge auch, um eben möglichst breites Felgenbett zu haben. Die haben, ich weiß gar nicht, ob anderen Teams das auch gehabt haben, so einen komprimierten Innenschlauch noch drin, der eigentlich aus
genau,
dem BMX oder Mountainbike kommt. Ne?
Genau.
So aber zwei Ventilen.
Was ich da auch interessant dran finde, ist, ich habe das Gefühl, dass diese speziell Roubaix, aber auch eigentlich schon Flandern, das ein bisschen ist wie im Zeitfahren mittlerweile, dass du eigentlich nur noch, also wenn du wirklich vorne reinfahren willst, klar, du brauchst den Motor, also die Beine, aber irgendwie auch mittlerweile relevanter wird, welche Sponsoren du hast und vor allem, welchem Team du bist, also welche Ressourcen irgendwie vorhanden sind, weil wenn du siehst, dass vielleicht für Tadej, klar, ist der beste Fahrer der Welt, wahrscheinlich auch der bestbezahlteste, da kannst du schon mal einen extra Rahmen machen, wenn es zur Not, ne? Aber der Aufwand, der dahinter steckt, auch finanziell gesehen, das muss sich ein Team ja auch erstmal leisten können. Ne? Irgendwie alle Fahrer auf ein gleichwertiges Material zu setzen, die ganzen Tests zu machen. Mittlerweile siehst du auch den Aufwand, dass da Messtechniken also, angebracht werden. Also aus anderen Bereichen kommen so da auch Sachen zum Einsatz. Ja.
Vielleicht kurze Info, so eine Rahmenform aufzumachen, so für einen Rahmen jetzt für Roubaix. Klar, im Vergleich zu dem Teambudget ist es Peanuts, aber ich würde tippen, das kostet zwischen 15.000 und 25.000 Euro, diese Form zu kaufen quasi, in der der Rahmen dann gebacken wird. Und das dauert auch richtig. Also das ist ein Prozess von, erstmal musst du den Rahmen ja 3D designen und danach dauert das, das hat eine Lead-Time von einem halben Jahr oder so.
Aber kann sein, dass wir bei Pogacar vielleicht gar nicht, muss man vielleicht mal vergleichen, einen ausgefrästen Rahmen hat, wo mehr Platz ist, sondern einfach vielleicht auch eine Gabel mit einem anderen Vorlauf, wodurch du Raum bekommst?
Also war, war der Rahmen. Wie gut ist deine Quelle, Basti? Das ist wirklich ein anderer Rahmen war. Und das kann ich mir auch, kann ich mir auch gut vorstellen. Also eine andere Gabel würde es lösen, wenn die länger wäre, ja. Aber auch das, es ist diese, es ist, musst auch eine Carbonform aufmachen und muss das machen. Also die müssen das letztes Jahr nach Roubaix gestartet haben, schon eigentlich das Projekt, dass das jetzt so einsatzbereit war und auch einmal zu getestet werden konnte, egal wie sie es machen.
Also würde mich schon echt wundern, weil das Fahrrad oder auch so, soweit ich es mitbekommen habe, ist ja das Rad ja auch schon bei der Flandern-Rundfahrt gefahren. Und das wurde natürlich tausendfach fotografiert, angeguckt, wurden ja Reviews von gemacht, dass das niemandem aufgefallen wäre. Also deswegen zweifle ich gerade so ein bisschen deine Quelle an. Ich weiß nicht.
Wir checken aber
ja
mal
gut,
nach.
Man kann natürlich sein, ne? Ja. Ich glaube, da gibt es dann
ja
auch
sonst ein paar diese Abkürzungen, auf jeden Fall.
Sowas ein bisschen zu beschleunigen, gerade wenn das Team eigentlich auch
klar.
Oder dem Team-Eigner auch die Radmarke gehört. Aber ja, gut, ich meine, dass das ein großes Ziel für ihn ist und dass da wahrscheinlich auch Ressourcen reingesteckt werden, also kann auch gut sein. Aber ja.
Wir kommen jetzt zu weiteren Prototyp-Entwicklungen, die mich auch besonders interessieren und amüsiert haben, aber vorher gehen wir in das Team rein, wo dieser Prototyp getestet wurde, nämlich Alpecin Premier Tech und hören uns einen kleinen Erfahrungsbericht von Sylvain Dillier an, der auch mitgefahren ist. Und wer das jetzt als Podcast hört, es rauscht ein bisschen. Aber es lohnt sich, das auf YouTube anzugucken, denn Sylvain hat einfach sein kleines Interview-Video während dem Radfahren gedreht, freihändig. Shoutout.
Hallo, liebe Besenwagen. Ja, letzten Sonntag habe ich zum Glück vor dir ins Velodrom bei Roubaix geschafft. War schon echt ein anstrengender Tag. Und ich muss sagen, von der Action her hat es auch nicht enttäuscht. Ich war schon echt überrascht, dass es auch dieses Jahr jetzt echt dazu gekommen ist, dass keine einzige Spitzengruppe sich gelöst hat vor dem ersten Pavé. Und das war womöglich, also zumindest für mich, der härteste Teil des ganzen Rennens. Ja, die ersten 90 Kilometer, eine Attacke nach der anderen. Das war schon echt heftig. Ich bin jetzt echt froh, dass ich auch ein bisschen Pause habe. Die brauche ich. Und am meisten womöglich mein Gesäß. Ich weiß kaum, wie ich heute auf dem Sattel sitzen soll. Ja, die Kopfsteinpflaster von Roubaix sind schon echt auf einem anderen Niveau, wie man das, wie wir das halt sonst echt nirgends haben. Aber ja, auf jeden Fall war das eine actiongeladene Geschichte. Ich bin auch echt imponiert, wie Mathieu das, die ganze Situation vom Arenberg gehandelt hat, irgendwie so cool bleiben konnte. In dieser ja schon echt stressigen Situation. Und das zeigt mir einfach auch, was für ein großer Champion er ist. Und dass er auf jeden Fall einen kühlen Kopf in einer hitzigen Situation schon echt auch wichtig ist, da einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, mein Rennen war auf dem Sektor, wo Pogi das erste Mal platt gefahren ist, war mein Rennen auch vorbei, weil ich da auch platt gefahren bin. Und bis zum Ende des Sektors dann mit dem Platten fahren musste, um dann das Rad zu wechseln. Ja, und ich habe da so viel Zeit verloren und dann halt auch kein Support vom Team, um wieder zurückzukommen. Ja, dann ist das Rennen teilweise auch schneller vorbei, wie einem das lieb ist. Aber auf jeden Fall bin ich froh, heil durchgekommen zu sein und freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann bei Frankfurt wieder ins Renngeschehen einsteige. Bis dann, macht's gut.
Ja. Hinaus wurde er schneller.
Ja, hab man gehört. Also die ganze Mathieu-Situation.
Also lass uns das mal durchsprechen. Also es ist Arenberg, so mitten auf dem Arenberg oder vielleicht sogar noch erstes Drittel. Worst Case Scenario, Teamfahrzeuge sehr weit entfernt und ich habe es selbst nicht ganz verstanden. Also eine Situation habe ich verstanden. Am Tag vorher lese ich, Shimano bringt ein neues Dura-Ace-Pedal raus. Jasper Philipsen testet das. Ich mich schon gefreut. Saulang kein Pedal mehr rausgebracht. Ich habe Bock, das zu testen. Mal sehen, wann es kommt. Dann passiert diese Situation. Mathieu van der Poel fährt platt, relativ früh im Arenberg, stellt sich nebenhin. Man wartet ab, was passiert. Jasper Philipsen kommt, gibt ihm sein Fahrrad. Mathieu van der Poel fährt los, kann irgendwie nicht einklicken. Keiner checkt, warum. Mir ist es auch erst so ein, zwei Minuten später gekommen, so, Jasper Philipsen testet ja neue Pedale. Aber sind ja Shimano-Pedale, die fahren alle Shimano-Pedale. Dann, neue Version Dura-Ace-Pedal muss also unterschiedlichen Klickmechanismus haben, also andere Platten. Kann man sich jetzt wahrscheinlich daraus herleiten, man möchte den Stack reduzieren und hat deswegen wahrscheinlich weniger Platz im Klickmechanismus und du kommst mit den normalen dicken Platten nicht mehr in das neue Pedal rein. So wird es wahrscheinlich jetzt aus meiner Mutmaßung heraus sein. Ist natürlich jetzt ein bisschen fragwürdig, ob man das dann im Rennbetrieb bei so einem wichtigen Rennen machen muss, die Fahrer auf verschiedenen Pedalen loszuschicken. Das ist auf jeden Fall passiert. Mathieu van der Poel bringt das Fahrrad wieder zurück oder lässt es liegen. Jasper Philipsen fährt weiter. Tibor Del Grosso kommt und hat, es ist schon eine Minute vergangen, hat mittlerweile sein eigenes Vorderrad ausgebaut und in Mathieu van der Poels Fahrrad eingebaut oder die bauen es zusammen ein. Mathieu van der Poel fährt wieder los, aber jetzt ist das, was ich nicht verstanden habe, 50 Meter später, ist das auch platt?
Nee, das Hinterrad. Er hat vorne.
Er hat das Vorderrad gewechselt, aber das Hinterrad war platt.
Nein, er hat Vorderrad gewechselt, weil er Vorderradplatten hatte und hat es dann losgefahren, dann Hinterradplatten bekommen.
Aber innerhalb von 30 Metern?
Ja, kann sein. Ja. Ein bisschen mehr als 30 Meter waren es schon, aber ja, so war es anscheinend.
Er also es war ja in derselben Kameraeinstellung noch. So, es wurde immer. Er wurde beim Losfahren gezeigt und ist direkt wieder stehen geblieben, eigentlich, oder?
Das Pflaster am Arenberg wird auf jeden Fall nicht. Das also Pflaster wird dann nicht besser, also, wenn du langsamer fährst.
Ich bin schon fährst. Meinen, dass er fast bis zum, fast bis zum Ende vom Arenberg gefahren ist. Also auch egal, okay. Aber ja, war auf jeden Fall witzig. Ich fand krass, wie viel Ruhe er bewahrt hat. Das war ein bisschen auch nach scheißegal, aber ich glaube, so war es am Ende nicht. Der war einfach
nur cool geblieben. Der hat schon relativ gekocht, aber hat versucht, das so ruhig wie möglich zu handeln.
Da wäre ich gerne bei den Meetings im Nachgang, um ehrlich zu sein. Mhm. Weil ich glaube, also Podium hat er auf jeden Fall weggeworfen. Ich glaube, das kann man.
Er ist Vierter geworden, ne?
Also so gewinnt noch den Sprint gegen Laporte, der nichts machen musste die ganze Zeit. Sowohl vorne in der Gruppe mit Van Aert als auch dann hinten.
Wenn der mit Jasper Philipsens Fahrrad losfährt, verliert er eine Minute. So hat er, glaube ich, 2,5 verloren, schätzungsweise.
Ja, aber die Situation war krass. Was ich nicht verstehe, ist, dass man die Pedale, auch wenn es Jasper Philipsen Rad ist und die haben, das bei denen ja so, also das war nie der Plan, dass er auf das Rad wechselt, aber shit happens, ne? Manchmal, wie man sieht, dass die bei dem Rennen, das machen. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also es fällt mir wirklich schwer, da einen Grund für zu finden, der relevant genug ist, zu sagen, wir testen bei Paris-Roubaix die Pedale.
Ja, die wird ja scheinbar nicht, bei den nicht da erst getestet haben.
Du lässt Leute nicht unterschiedlichen Pedalen fahren.
Das wird sich noch herausstellen, ob das stimmt oder nicht. Aber ich habe gelesen, dass Shimano sagt, die Cleats sind kompatibel. Also die beiden Pedalsysteme sind kompatibel zueinander. Vielleicht ist ihm ja aufgefallen, ach, guck mal, Jasper fährt ja auf diesem neuen Canyon-Rad, damit habe ich keinen Bock zu fahren. Hat es dann direkt wieder weggetan. Ich dachte eigentlich, dass Mathieu van der Poel auch deutlich größer ist als Jasper Philipsen. So weit
ist er jetzt auch
gar nicht auseinander. Ja,
8 Zentimeter. Hast du nicht gesehen, wie das aussah?
Vielleicht hat er auf so einem Kinderfahrrad gesessen. Macht keinen Sinn, damit jetzt weiterzufahren.
Andi, der kam nicht in die Pedale. Du hast ja gesehen, der stand drauf, hat immer versucht reinzuklicken. Und hat dann irgendwie nach dem dritten Mal oder wie oft hast du gesehen, dass es sein hat lassen und einfach vom Rad wieder runtergegangen ist. Hm. Weil der kam einfach nicht rein.
Das ist dann auch wirklich scheiße auf Pflaster, weil normalerweise kannst du halt vielleicht noch so ein bisschen ohne eingeklickt zu sein weiterfahren, bis jemand kommt. Aber auf Pflaster halt no way. Ja. Arenberg Pflaster.
Aber am meisten hat mich gewundert, dass Jasper Philipsen direkt angehalten hat und zu ihm sein Rad gegeben hat.
Aber der Mathieu meint ja schon, ne, dass er im Radio, ich glaube, auch schon mal gesagt hat, dass er sich nicht so gut fühlt oder sowas. Okay. Und deswegen.
Ja.
Ja. Kann ja sein. Der
war ja bei dem Rennen auch schon mal ganz okay, ne?
Ja, zweimal Zweiter schon, ne? Aber ich finde es trotzdem, also es muss ja jemand mal voll getestet haben, ob die wirklich kompatibel sind.
Vielleicht ist das auch einfach nur, um zu sagen, ey. Klar war das unser Fehler, aber wir sind davon ausgegangen, die Dinger sind kompatibel, weißt du? Also,
aber jetzt mal trotzdem, ne, das ist halt schon ein schwerwiegender Fehler, so ein Nachgang. Natürlich ist auch alles schiefgegangen, was schiefgehen kann, muss man sagen. Aber trotzdem, das ist natürlich sehr suboptimal. Hat es auf jeden Fall nicht gut aussehen lassen.
Ja, ich sag mal, dreimal hat es für ihn ja auch ohne größere Zwischenfälle geklappt, ne? Das ist ja eh eigentlich das Faszinierende, dass er das Ding dreimal hintereinander schon gewonnen hat, ohne jemals irgendwas gehabt zu haben in Roubaix. Natürlich ist das wahrscheinlich der Fahrer mit den am Abstand besten Skills, also klar, Van Aert oder alle anderen Crossfahrer, die können auch gut Fahrrad fahren, aber so in der Kombination war das mit Sicherheit auch kein, nicht alles nur Zufall und Glück, dass er da nie einen Defekt hatte, aber irgendwann muss es auch mal Mathieu van der Poel erwischen, ne? Und klar, dass es dann ausgerechnet im Arenberg passiert, ist natürlich für 98% der Teilnehmenden eigentlich das Rennen vorbei. Ne? Wir haben es in der Nachricht von Kim gehört, der Sektor, der davor kommt, ist ja eigentlich schon, da wird schon richtig Gas gegeben und dann sind die Autos auf einmal schon so weit weg, weil da auch dann die ersten Leute abfallen und bis die Autos da vorbei sind, beziehungsweise den Umweg fahren auch, den du machen kannst. Ja, das ist so mitten im Arenberg, Platz zu fahren, ist schon extrem scheiße. Wenn du am Ende platt fährst, weißt du, dann kannst du vielleicht noch rausfahren und dann stehen ja auf jeden Fall immer Leute mit den Laufrädern da. Aber das ist mit der beschissenste Zeitpunkt überhaupt. Ja.
Aber ich frage mich halt so, klar, wir hatten jetzt irgendwie fast 49 km/h, das war jetzt ein Riesensprung von der zweitschnellsten Geschwindigkeit bis jetzt. Ich weiß nicht, wie viel schneller es noch werden kann. Ne?
Mathieu van der Poel muss ja noch einen höheren Schnitt haben.
Da musst du ja beim Material auch wieder anders rangehen, schon wieder fast in Zukunft. Du kannst ja, also die Menge an Platten, also auch, dass ein Pogacar dreimal mindestens das Rad wechseln muss, das ist ja auch etwas, das ist schon viel, ne? Und dann selbst Wout, ne, zweimal Platten, Mathieu da diesen Doppelplatten, das ist schon, ich glaube, Garner hatte auch Platten ein paar Mal, zusammen im Fernsehen gesagt. Also irgendwo musst du ja jetzt wieder gucken, wo machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück, um sauber durch das Rennen durchzukommen? Weil das fand ich jetzt schon krass. Ja. Wie du schon sagst, in den letzten Jahren komplett ohne Schaden, dann ist jetzt das schon ein richtiger Abfuck gewesen so für Mathieu. Und ob dann so die Lösung ist, mit so steifen Aero-Rädern wie möglich darüber zu fahren, mit ganz hohen Felgen, auch wenn die Reifen breiter werden. Aber vielleicht gibt es ja da auch nochmal
neue Entwicklungen. Er hätte ja die Möglichkeit gehabt, das neue Rad zu fahren, was sie eben extra gebaut haben oder was extra dafür gebaut wurde. Ja. Aber wir wissen ja, dass er da relativ konservativ ist, was neues Material angeht. Wir haben nach Flandern drüber gesprochen, ne, dass er doch endlich mal ein bisschen bitte einen schmaleren Lenker fährt und so. Und dann Rechercheteam Andi Stauf hat ja dann mal geguckt und Fotos gefunden. Im Training fährt er tatsächlich schon einen schmaleren Lenker. Mhm. Nur im Rennen kommt er dann jedes Mal mit dem gleichen Rad um die Ecke, was er halt immer fährt. Ne? Vielleicht ist er da so ein bisschen abergläubig.
Weiß hat, nicht. Hat er immer geklappt.
Ich glaube, Canyon war nicht so ganz happy darüber, dass er dann, ich glaube, einen Tag vorher haben sie es released oder wann? Und das große aufgehangen, ja, neues Rad für Paris-Roubaix und nur ein Watt langsamer als das Aeroad und dann fährt das nicht, ne? Naja. Ja. Die Freiheit hat er dann.
Aber hat trotzdem für ein spannendes Rennen gesorgt, ne? Also ich war auf jeden Fall durchweg Chaos und ich glaube, für die Zuschauer draußen war es geil, von daher.
Du, für die also Show grad, ich hätte auch nicht gedacht, dass er nochmal wiederkommt, ehrlich gesagt, ne?
Also, ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Als er dann aufs Rad von Philipsen geht, dachte ich, ja, okay, da kommt schon nochmal wieder. Aber dann, der war als schon, er dann wieder zurückgegangen ist, dachte ich mir so, okay.
Aber man muss schon sagen, der war gut an dem Tag, ne? Also,
ja, klar.
Also das,
warum auch nicht?
Da noch den Sprint hinten zu gewinnen, fast noch Dritter zu werden, ey, das muss, also und dann, der zieht ja wirklich Gruppe um Gruppe hinter sich her, ne? Hm. Das, und ich dachte auch mal ganz kurz, wenn wir noch kurz zu den beiden ersten, zweiten kommen, dass Wout hat es natürlich schlau gemacht, er hat darauf spekuliert, dass Poggi in Anführungsstrichen die Nerven verliert und auf jeden Fall fährt. Bei Wout hatte ich zwischendurch das Gefühl, er würde es eventuell auch drauf ankommen lassen, dass die Gruppe hinten zurückkommt, damit er nicht so viel machen muss, weil er hat ja schon oft auch einfach abgeduckt, ne? Also Führung ausgelassen, kürzere Führung gefahren, bis zu dem Punkt, wo er dann am Ende, glaube ich, letzten fünf wieder ein bisschen mehr Führung gefahren ist. Aber Poggi, das ist halt auch so krass, du weißt halt, wenn der in der vorne ist, der fährt halt, ne? Hm. Und da ja, muss er halt ein bisschen ja auch, spielen. Ne?
Also,
ja, ja, klar, er muss auch, ja.
Du hast aber das ja ist da schon hinten, auch. Hattest du ja Pedersen in der Gruppe, Laporte. Das sind ja alles keine Leute, gegen die du unbedingt sprinten willst. Also Pogacars Stelle und auch eigentlich nicht an Van Aerts Stelle.
Ja. Wer ja auch ein geiles Interview noch gegeben hat, war Jasper Stuyven dann. Der meinte ja, glaube ich, so ein bisschen O-Ton, er wusste eigentlich gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Er war froh, dass er da irgendwie mitfahren konnte. Schon so einige Sektoren oder schon irgendwie so einige Sektoren vor Ziel oder in der Mitte der Sektoren hatte der. Ich habe schon komplett über Kreuz geguckt und einfach nur froh, wo ich rausgekommen bin.
Ja, man muss sich das einfach nochmal überlegen, ne? 260 Kilometer oder was sind die gefahren und einfach fast ein 50er Schnitt. Das ist so krank, Mann.
Über diese Kopfsteinpflaster.
Also und normal, das ist auch nicht also komplett das ja flach, nur, ne? Dass sich so ein Kopfsteinpflaster halt wirklich richtig bremst, ne? Also so, und ich glaube, die fahren halt jetzt kaum langsamer als wirklich auf dem Asphalt da über die Dinger drüber, ne? Das ist schon echt hart, ey. Also klar, ja, besseres oder anderes Material, ne? Aber es ist schon echt krass, dann noch mit dem Rückenwind und so. Das war schon brutal einfach. Da kannst du dich auch nicht groß verstecken, ne?
Geht mal raus da draußen, fahrt einfach mal 49 km/h. Selbst mit Rückenwind. Ja. Selbst mit Rückenwind, vor allem einfach nur so 10 Kilometer. Stell dir mal vor,
49 km/h können fast niemand 10 Kilometer fahren.
Ja, wahrscheinlich auch nicht mit Rückenwind. Ja. Und das ist so krass. Also, es ist wirklich diese Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich dachte, das kann doch nicht. Also, das ist so.
Das ist das die ersten zwei Stunden sind die, glaube ich, 55 noch was gefahren. Ne?
Das ist so brutal, Mann. So schnell.
Ich habe erst gedacht, als ich so die Übersetzung gesehen habe, auch von Mats, dachte ich mir so, warum muss denn der ein 56er Blatt fahren? Aber gut.
Musste. Franziska Koch ist auch ein 56er Blatt gefahren.
Hm. Krass.
Ja. Und ist auch geil,
aber wie vielleicht keine 11-28 oder 10-28. Ja. Haben ja manche Teams haben es so ein bisschen nachgebaut, ne? Hm. Also bei SRAM kannst du ja das Explorer Schaltwerk fahren und dann so durchkombinieren, wie du es haben willst. Und dann haben ja manche Teams haben ja dann auch mit Shimano so umgebaut.
XTR.
Mit XTR hinten dran gemacht, vorne dann irgendwie auch auf Mono, obwohl es eigentlich ja gar nicht so vorgesehen ist. Da muss ich an dieses Meme denken. Mom, we got SRAM at home. Weißt du? SRAM auf Temu bestellt.
Ja.
Ja.
Gut.
Aber ich wollte noch mal so ein bisschen so aus dem Stadion erzählen, also wo die Radrennbahn ist. Da hast du mal gemerkt, wie populär Wout van Aert auch ist. Also das Rennen wurde ja quasi so von den Zuschauern ja auch so ein bisschen getragen in dieser Radrennbahn, würde ich sagen, weil dann ja wirklich, je nachdem, was im Rennen passiert ist, dann wurde es unruhig oder Aufschreie, ne? Und jedes Mal halt, wenn irgendwie was Gutes passiert ist mit Van Aert oder für Van Aert, ne, auch bei einem Defekt von einem Konkurrenten, sage ich mal, war da teilweise echt gute Stimmung. Und ihr könnt euch ja nicht vorstellen, also ihr könnt euch dann ungefähr vorstellen, wie die alle ausgeflippt sind, als dann Van Aert tatsächlich auch noch das Rennen gewinnt, ne? Das war schon geil, muss man sagen, das mitzuerleben. Und kann ich auch empfehlen, wer sich das Rennen angucken will. Natürlich auch cool, an die Pflasterstücke zu gehen, aber wenn man es irgendwie verbinden kann und am Ende noch das Finale auf der Radrennbahn sehen kann, das kann man mal machen. Das ist schon cool.
Gut.
Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Andi, du musst mir noch diese Frage beantworten. Oder unseren Hörern, die ich dir gerade geschickt habe.
Andi überlegt und guckt.
Spielen Sie Musik ein.
Spielen Sie Musik ein.
Nee. Kann ich jetzt beantworten. Also das Wattbüro geht noch bis Lüttich, Bastogne Lüttich.
Also, da dann die letzten Tipps abgeben und mit etwas Glück ein Karoo von Hammerhead gewinnen. Und dann könnt ihr dann vielleicht sogar demnächst mit uns testen. Ich würde sagen, das announcen wir dann, wenn das Wattbüro geschlossen wird nach Lüttich. Vorläufig geschlossen wird.
Andi,
für die Klassikersaison.
Genau, Andi, sind das für dich eigentlich jetzt noch Klassiker oder ist das für dich so ein bisschen...
Was ist das jetzt, ja?
So, ja, ich bin schon so ein bisschen traurig, dass jetzt
die Beilage, die du übersiehst.
Die Kopfsteinpflaster weg sind, ne? Aber ich muss auch sagen, ich gönn's denen jetzt auch, ein bisschen Pause zu haben, weil das ist schon echt brutal.
Wout van Aert, der kann sich jetzt so geil einfach 2 Wochen auf die Couch legen erstmal.
Also so ein Mix, dachte ich, kann ich mir jetzt heute hier vor der Aufnahme noch angucken, aber irgendwie haben die es verlegt, ne? Brabantse Peil ist jetzt am Freitag.
Da ist ernsthaft?
Da wird es ja schon ein bisschen hügeliger und da ist ein bisschen Kopfsteinpflaster noch drin. Aber als ich eben da angemacht habe, da lief da Ronde von Limburg. Ich weiß gar nicht, wer da.
Ey, ganz ehrlich, wie viele Ronde von Limburg gibt es eigentlich?
Ja, Timmelier.
Ja, Timmelier gewinnt es. Aber da gibt es jetzt auch schon so 2 Ronde von Limburg.
Ich auch,
oder eins
auch die Timo Übersicht, de Crosso. Übersicht verloren. Ja, nee, ich freue mich auf Lüttich, ehrlich gesagt. Ich glaube, da sehen wir noch auch mal ein cooles Battle. Da kommen ja die ganzen Leute, an die ich jetzt gar nicht denke, weil die ja schon aus meiner Erinnerung verschwunden sind. Ben Healy und wie sie alle heißen.
Pogacar
wird da sein.
Alaphilippe, Gedächtnisattacke irgendwo.
Und Paul Sexas kommt auch. Also,
ja.
Da geht es eigentlich schon weiter. Also kann man sich bestimmt angucken. Flash Vallon, weiß ich nicht. Reicht, wenn man den letzten Kilometer guckt.
Richtig. Gut, Männer.
Alrighty. Ja, bis nächste Woche. Wir können euch einen kleinen Ausblick geben. Nächste Woche kommt auf jeden Fall ein Stargast, auf den wir schon sehr lange warten. Wir haben seinen Karriereeinstieg im Radsport begleitet und können nächste Woche auf seine Karriere im Profistraßenradsport zurückschauen und was er jetzt noch so macht.
Und ich hoffe, dass es bis dahin die
Simultanübersetzer gibt.
Genau. Weil ich hab den guten Kollegen am Wochenende auch getroffen.
Und du hast nichts verstanden, hast dich mit ihm unterhalten und nichts verstanden.
Immer nur doch, genickt. Live geht's, aber also ich musste schon richtig hinhören. Also so
habt ihr,
mit halbem Ohr geht's nicht.
Habt ihr Fragen, Leute, schickt die uns zu. Der Palzer-Toni kommt nächste Woche.
Ich bin und auch immer wieder überrascht, wenn man sagt, dass er Deutscher ist, nicht Österreicher.
Und damit tschüss. Bis nächste Woche.
Ciao.